Und du würdest auch jedem raten, LinkedIn macht definitiv Sinn.
Also das wird die nächsten 10, 15, wenn nicht 20 Jahre auf jeden Fall the number one business network sein, wo man Kunden akquiriert, Talente akquiriert etc. Also es werden 117 Bewerbungen pro Sekunde über LinkedIn versendet. Und es macht auch immer noch Spaß, weil die Reichweiten auch immer noch gut sind. Wenn du auf Instagram oder Facebook postest, das ist ja nicht so, dass du da irgendwie dir passieren kann, dass du morgens aufwachst und irgendwie 10.000 Views hast. Auf LinkedIn kann dir das passieren, wenn du eine geile Story runterschreibst.
Hast du irgendeinen Lifehack für LinkedIn, der quasi unseren Zuhörern, der sie einfach besser macht in diesem Game?
Ja, vielleicht mal so zwei, drei Sachen.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Celine Flores-Villas und damit The New Mittelstand. Celine arbeitet bereits seit 2018 in ihrer LinkedIn-Karriere, hat heute mehr als 200.000 Follower und ist damit eine der erfolgreichsten Business-Influencerinnen in Deutschland. Dank dieses Erfolges darf sie DAX-Konzerne und auch CEOs beraten und sie erzählt uns heute, wie das LinkedIn-Game funktioniert. Herzlich willkommen, Celine.
Vielen Dank, ich freue mich.
Ja, na wir uns erst. Kannst du dich ganz, ganz kurz in eigenen Worten beschreiben?
Yes. Celine, 2020 mein erstes Unternehmen gegründet, die People Branding Company. Und eben mit dem Aufbau meiner eigenen Reichweite auf LinkedIn habe ich gelernt, wie man den LinkedIn-Algorithmus hackt, wie man Menschen auf LinkedIn groß macht. Und genau dieses Wissen geben wir jetzt an Unternehmen, aber auch an Führungskräfte, CEOs und Unternehmer weiter.
Das klingt auf jeden Fall nach New Mittelstand. Das ist jetzt kein klassisches Thema. Du hast keine Fabrik, du stellst keine Hüte her oder irgendwas anderes.
Ich klapp den Laptop auf.
Genau, du klappst den Laptop auf und dem werden wir auf jeden Fall auf den Grund gehen. Bist du dann generell aus dem Unternehmerhaushalt?
Nicht im klassischen Sinne. Also wir haben kein Familienunternehmen oder so. Meine Mama ist Apothekerin. Mein Papa hatte verschiedene Führungspositionen in Sanitärkonzernen und hat sich, als ich selber schon volljährig war, selbstständig gemacht. Das heißt, natürlich ist er heute Sparringspartner. Ich frage ihn ganz, ganz viel und es war mit Sicherheit eine große Unterstützung, auch gerade so in Jahr 1. Wie geht man das überhaupt an? Gründe ich eine UG oder eine GmbH? Was spricht dafür und dagegen? Und das waren viele Fragen, die ich irgendwie auch dann mit meinem Papa besprechen konnte. Aber in meiner Kindheit habe ich das nicht erlebt. Also so, dass er als ja irgendwie Familienunternehmer oder Selbstständiger aktiv war, das nicht. Nee.
Was hast du damals deinen Freunden gesagt, was dein Papa beruflich macht?
Mein Papa verkauft Klodeckel. Ja, der hat bei Pagette gearbeitet. Das ist tatsächlich ein Klodeckelhersteller aus Bottrop gewesen. Die wurden dann von einem Japaner von Toto, das ist weltweit der größte Sanitärkonzern, gekauft. Daraufhin hat dann mein Papa das Europageschäft gemacht und ist dann da ausgestiegen.
Okay. Ja. Sag mal, wie geschäftstüchtig warst du als Kind? Also wir haben hier ein paar Leute sitzen gehabt, die haben so von Böllern bis hin zu Hamstern auf dem Schulhof eine ganze Menge Sachen verkauft. Hast du irgendetwas schon in früher Kindheit verkauft, Deals gemacht? Kannst du dich an irgendwas erinnern?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe Flohmärkte geliebt und Flohmarkt, das war so wirklich mein Ding. Ich habe das immer richtig vorbereitet und mir überlegt, was ist irgendwie meine Preisstrategie? Was sind Bundles? Das war total mein Ding. Also Sachen, die ich mochte und Sachen, die ich sofort loswerden wollte, im Bundle zu verkaufen. Das war auf jeden Fall damals irgendwie schon eine gute Strategie. Habe ich von meinem Papa übrigens auch gelernt. Also ich glaube gerade so diese Sales Skills, das Verhandeln, das sind schon Sachen, die ich sagen würde, die wir von meinem Papa gelernt haben. Und eben auf dem Flohmarkt, also ganz früh. Und das hat auch immer richtig Spaß gemacht. Also so grundsätzlich so dieses, wirklich zu sehen, dass man, ja, wie man Geld verdienen kann, wie das funktioniert. Und auch abends dann irgendwie so die Einnahmen zu zählen, das fand ich immer saugeil. Ja.
Okay. Und wo bist du aufgewachsen? Bist du zur Schule gegangen?
Ja, zur Schule gegangen in NRW. Wir sind eben auch, wenn mein Papa hat irgendwie ein, zweimal den Job gewechselt, das heißt auch ein, zweimal umgezogen, aber in NRW zur Schule gegangen, ist aber nicht, das würde ich nicht mehr zu Hause nennen. Also meine Eltern kommen aus Braunschweig, ich bin dann, meine Brüder sind in Freiburg geboren. Also ne, so es gibt nicht so diesen einen Ort, den ich mein Zuhause nenne, sondern für mich ist es meine Familie, die ist mein Zuhause und die wohnt jetzt ganz verstreut irgendwie. Mittlerweile meine Brüder beide in München, was halt mega cool ist. Ich wohne auch in München und es ist voll schön, dass wir jetzt irgendwie alle wieder an diesem einen Ort sind. Und deswegen ist jetzt München zu Hause und es fühlt sich auch so an. Wir haben auch Weihnachten dieses Jahr das erste Mal bei mir gefeiert und insofern irgendwie immer da, wo meine Familie ist, ist für mich zu Hause.
Ja, München ist definitiv ein sehr lebenswürdiger Ort. Bin ich auch sehr, sehr gerne.
Ja.
Schnell in den Bergen, schnell in Italien.
Schnell auf der Piste.
Schnell auf der Piste, das ist alles gut, genau. Ja. Und sage mal, du hast schon ganz klassisch Schule, Abitur,
genau.
Studiert.
Yes.
Aber nicht jetzt weltweit und global, sondern das hast du schon mehr oder weniger in Deutschland alles abgefackelt.
Absolut, in Stuttgart,
Hohenheim. Ah, okay. Was hast du studiert?
Kommunikationswissenschaft. Im Bachelor, das war noch ein Bachelor of Science damals. Das fand ich damals total geil, weil eigentlich Marketing-Kommunikationsstudiengänge waren immer Bachelor of Arts. Und irgendwie hat sich für mich dieser Science-Bachelor immer nach viel was Wertvollerem angehört. Und deswegen bin ich stolz, dass ich so einen habe. Dann Master of Arts an der Hochschule nochmal. Ob das alles notwendig gewesen wäre, I doubt it, aber jetzt ist es halt so.
Und du hast ja während des Studiums, hat sich ja quasi LinkedIn in dein Leben entwickelt, genau. Schon. Ne? Das musst du mal erzählen, die Story. Ja. Du hast ja zwei wilde Sachen während des Studiums gemacht. Einmal das Thema LinkedIn, was ja auch quasi die Grundlage deines heutigen beruflichen Erfolges ist. Und einmal das Thema Miss Universal. Das muss ich erfahren und verstehen.
Ja.
Nicht in der Gänze, aber das sind die zwei für mich relevanten Themen, die hängen geblieben sind während deiner Studienzeit. Also wie quasi kam es zu der Vorbereitung der Gründung und was hast du noch so alles gemacht und wie kommt man dazu, in den USA beim Miss Universal Wettbewerb teilzunehmen?
Ich gebe jetzt trotzdem noch ein Stichwort, was dich auch interessieren wird. Ich hatte nämlich eine Sidekick-Moderation im Tigerentenclub.
Nee.
Doch, aber dazu kommen wir später. Okay. Cliffhanger. zu deinen Fragen. Diese Misswahlen, also ich habe an Misswahlen teilgenommen, das erste Mal, als ich 16 war. Es war letztendlich so diese verzweifelte Initiative, Model zu werden. Ja, ich meine, als Mädchen irgendwie in der Pubertät gibt es irgendwie so 2, 3 Berufswünsche. Heute kommen noch Influencer dazu. Damals war es irgendwie Sängerin, Model und Schauspielerin. Und ich wollte irgendwie auch modeln oder ne, so in diese Modewelt einsteigen. Und ich bin aber zu klein. Ich bin 1,71 groß und bei Germany's Next Topmodel musste man mal mindestens 1,75 groß sein. Und dann fing das ehrlich gesagt an mit so einer Google-Anfrage. Google, wie kann ich Model werden, wenn ich eigentlich zu klein bin? Und dabei heraus kamen Misswahlen und so bin ich dann darauf gekommen, mich bei einer Misswahl zu bewerben. Das war damals Miss Münsterland, wir haben im Münsterland gewohnt und habe dann da auch super shady in so einem Club. Meine Mutter, die hat mir verboten, da hinzugehen. Ich bin dann da trotzdem irgendwie mit meinem damaligen Freund, der hat mich dann da hingefahren und ich war ein ganz anstrengendes, pubertierendes Mädchen, das immer seinen Kopf durchgesetzt hat und habe dann da mitgemacht, gegen den Willen irgendwie auch meine Eltern, weil die wollten natürlich, ne? Klar, Eltern, die wollen, dass man was Vernünftiges macht und haben die Hände über den Kopf zerschlagen, als ich irgendwie diese Model-Idee hatte. Dann bin ich aber ins Auslandsjahr gegangen und konnte diesen Wettbewerb nie fertig machen. Also ich hatte an diesem Abend gewonnen.
Ja.
Ich erinnere mich noch, ich bin dann nach Hause gekommen, ich habe so meinem Papa die Schärpe so aufs Sofa geknallt. Ich so, bin ich schlafen gegangen.
So, du mit deinen Toilettenbrillen, hier ist jetzt noch was Richtiges.
Genau. Also wirklich, oh Mann, ey, meine Eltern hatten sich leicht. Ich habe das also nie fertig gemacht und ich dachte immer so, hätte ich da gewinnen können, hätte das irgendwie klappen können. Und dann habe ich im Studium nochmal teilgenommen, noch zweimal ehrlicherweise. Und dann, beim dritten Mal bin ich dann direkt zu dieser Miss Universe Organisation und da hat das dann für Deutschland geklappt. Also da habe ich dann für Deutschland gewonnen und habe unser Land beim größten Schönheitswettbewerb der Welt, nämlich dem Miss Universe Wettbewerb, in Bangkok vertreten. Also ich war da mit irgendwie knapp 100 Frauen, waren wir 4 Wochen in Bangkok. Wir waren da auch wirklich Celebrities. Vier Wochen, klar. Ist wie so ein Camp dann und das Lauftraining. Da wir haben Ashley Graham hat die Backstage-Moderation gemacht. Wir sind mit Neo im Bikini on Stage gewesen. Ja, also ist ein Riesending. Das wurde bei Fox, also einem der größten Sender, so vergleichbar wahrscheinlich mit RTL in Deutschland, in Amerika zur Primetime um 20 Uhr übertragen, diese Show. Und da habe ich mitgemacht. Ja.
Okay, das ist ja Wahnsinn.
Ja, das war aber Hobby. So, aber
eine krasse Erfahrung.
Ja, und das ist also wirklich, es war so cool und so aufregend und so spannend. Und ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe. Hat mir das für heute irgendwas gebracht? Gar nichts. Also, nee,
das
würde
ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Also du lernst, wie du dich vor der Kamera bewegst. Ja, ne? Ich glaube schon, dass du eine ganze Menge du bist ja viel vor der Kamera.
Ja.
Sich selbst auszudrücken, Selbstsicherheit auch irgendwie zu generieren. Das kann ja in beide Richtungen ausschlagen, so ein Thema. Aber ich glaube, wenn man das 4 Wochen in Bangkok durchsteht, denn auf Vox weltweit ausgestrahlt wird, dann kann es dir auch ganz, ganz viel Selbstsicherheit geben.
Und weißt du, was es mir auch gegeben hat? Also vielleicht so 2 konkrete Sachen. Einmal so High Heels, wir mussten, also was heißt mussten? Es waren alle den ganzen Tag auf High Heels, weil du musst ja irgendwie lange Beine haben. Mhm. Ich bin 4 Wochen lang locker 12 Stunden am Tag auf 15 Zentimetern gelaufen. Es gibt sowas wie Fußschmerzen in meinem Leben nicht. Also auch immer, wenn ich auf Events bin und dann irgendwie, keine Ahnung, nachts um 3 noch in meinen Heels da rumrennen, sind alle so, tun deine Füße nicht weh? Und ich denke so, nein. Ab meinem Knöchel runter gibt es keine Gefühle mehr.
Ich spüre eh nichts mehr seit 12 Jahren.
Wirklich. Also das ist irgendwie doch so ein super Skill, würde ich sagen. Nee, und abgesehen davon ist es gar nicht unbedingt, wie man sich vor der Kamera verhält, sondern vor allen Dingen auch, wenn man nicht im Bild ist. Weil da hatte ich irgendwie so eine Schlüsselerfahrung während dieser Zeit. Wir wurden dann nämlich, dann hatten natürlich so Catwalk-Training und während des Catwalk-Trainings wurden auch immer insgesamt wurde diese Halle gefilmt und so. Und dann haben die uns an einem Abend dann so Videos präsentiert, wie wir da alle so sozusagen, während wir nicht dran waren, gewartet haben. Ja. So, da hast du halt mal irgendwie so ein Kaugummi gekaut, hast du irgendwie so reingeschlampert auf deinen Stuhl oder so, ne? Oder irgendwie Mund offen gehabt. Allein Mund offen sieht blöd aus. Ja. Hat meine Mama schon immer gesagt. Und eigentlich dieses, hey, wenn du irgendwo als, also wenn ich heute irgendwo als Speakerin auftrete, zählen nicht diese 20, 30 Minuten onstage, sondern wie man ankommt, die Leute freundlich zu begrüßen, höflich zu sein, deine Sachen wegzuräumen. All das zählt zu deinem Auftritt dazu. Eigentlich ab dem Moment, wo du irgendwie das Taxi verlässt, fängt dein Auftritt an. Ab da setzt du das Lächeln auf und bist irgendwie diese Number One. Und das habe ich da extrem mitgenommen, muss ich sagen. Diesen Drill.
Werbung.
Heute mal Werbung in fast eigener Sache. Wie die meisten von euch wissen, bin ich neben meiner aktiven Rolle in meinem eigenen Unternehmen auch Aufsichtsrat bei der Smartbroker Holding AG. Diese wiederum betreibt das Produkt Smartbroker Plus und damit einen mehrfach ausgezeichneten Neobroker, den ich selbst nutze und den wir hier als Werbepartner gewinnen konnten. Und was wollen immer alle? Genau, günstig traden. Und das ist auch gut, aber wer hilft dir, wenn es mal klemmt? Die Antwort ist Smartbroker Plus, denn hier bekommst du beides, Top-Konditionen und einen Top-Kundenservice, der wirklich da ist. Telefonisch erreichbar, persönlich kompetent. Kein Bot, kein Labyrinth und dazu Aktien, ETFs und Krypto zu starken Preisen ohne versteckte Gebühren. Eine App, die funktioniert, ein Team, das mitdenkt. Der Smartbroker Plus ist für alle, die mehr wollen als einfach nur billig, nämlich fair. Teste uns auf smartbroker.de und die Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's zurück zum Podcast.
Werbung Ende.
Also ich bin ja 43 heute. Ich habe immer noch Probleme, jedem, dem ich die Hand gebe, vernünftig in die Augen zu gucken. Nicht, weil ich das nicht könnte, sondern ich vergesse es einfach, dass da was ganz, ganz Wichtiges.
Ja.
Also du hast immer Themen, an denen du arbeiten musst. Das hat was mit Präsenz zu tun. Ich bin gänzlich bei dir. Den Moderator beobachtest du gerade abseits der Bühne, auch die Moderatorin oder derjenige, der im Mittelpunkt steht. Und da ist natürlich auch, wenn du denn wirklich auch sehr, sehr bekannt bist, entstehen ja da die schlimmsten Schnappschüsse.
100%, exakt. Und darauf zu achten, also das fand ich total spannend, da so konfrontiert zu werden mit dieser Sache. Also das war irgendwie so ein Wow-Aha-Moment.
So, und dann warst du Studentin und hast ja, also es ist ja sehr ungewöhnlich, auch heutzutage findet man mehr Studenten schon auf LinkedIn, aber eigentlich ist ja LinkedIn eine professionelle Business-Plattform, also eher für Management aufwärts, aber du warst scheinbar schon damals als Studentin auf LinkedIn vertreten und hast dann irgendwie gemerkt, dieses Ding hat Potenzial. Wie hat sich das ergeben?
Genau, du hast es schon richtig beschrieben, also ich war im letzten Semester eigentlich meines Masterstudiums und hatte da einen Job bei Ernst & Young. Ich habe in der Unternehmensberatung gearbeitet und als Werkstudent, wie gesagt, und fand das, was ich gemacht habe, extrem spannend. Ich war im Innovationsteam. Wir haben uns irgendwie angeguckt, warum ist Uber so erfolgreich? Wie hat Netflix so viele Abonnenten gewonnen? Wie funktionieren digitale Geschäftsmodelle? Und haben das natürlich zu unseren Kunden getragen, aber auch irgendwie intern wurde ich wie so mit so meinem kleinen Team irgendwie so Ambassador für diese Innovationsthemen. Und mir hat das einfach so eine Freude bereitet. Also ich habe meinen Job einfach so gerne gemacht und hatte irgendwie Bock, das zu teilen und habe es dann auch probiert, ne, auf Instagram so ein Business-Account aufzubauen mit irgendwie so Learnings aus der Unternehmensberatung etc., was ich da alles, wen ich alles getroffen habe, was ich gelernt habe, aber es hat irgendwie nirgendwo so richtig funktioniert und dann bin ich nochmal so einen Schritt zurückgegangen und habe mich gefragt, naja, wen will ich denn eigentlich damit erreichen? Und ich wollte vor allen Dingen Entscheider damit erreichen. Ich habe mir so gedacht, hey, eigentlich diese Leute, die schon erfolgreiche Geschäfte führen als CEO oder als Unternehmer, die haben halt nicht die Zeit, andere neue Geschäftsmodelle so zu durchdringen und zu analysieren, wie ich das gerade in meiner Rolle bei EY kann.
Das wäre ja auch eure Aufgabe gewesen. Ihr braucht ja genau diese Kunden bei EY denn.
Auf jeden Fall auch. Exakt. Und diesen Service zu liefern, so hey, ich habe mir diese Geschäftsmodelle angeguckt, ich habe das recherchiert, ich habe das auseinandergenommen und kann eigentlich diesen Content liefern, wo kein CEO Zeit hat, sich das sozusagen rauszusuchen und in 2 Minuten irgendwie zu konsumieren dann. Und dann mit dieser Erkenntnis, hey, eigentlich möchte ich doch Unternehmer erreichen, ich möchte C-Levels erreichen. Und wo sind die? Gibt es irgendwie eine Plattform für die? Hey, da gibt es doch dieses LinkedIn und Xing 2018. Da hatte LinkedIn 12 Millionen Nutzer. Heute sind es 26 Millionen in Dach. Weltweit sind es mehr als 1 Milliarde Nutzer mittlerweile auf LinkedIn. Aber wie gesagt, mehr als verdoppelt mittlerweile die Userzahl im deutschsprachigen Raum. Und damals hat aber LinkedIn niemand so richtig aktiv gepusht. Also niemand hat erkannt, dass das auch ein soziales Netzwerk sein kann oder werden kann. Und irgendwie habe ich dann einfach gedacht, komm, ich probiere das jetzt einfach mal wirklich so, nichts dabei gedacht, nach so einem Workshop zu Hause so ein Video aufgenommen mit dem Handy, also Selfie-Kamera an, eine Minute gepostet, bin ins Bett gegangen, den nächsten Tag, boom, 10.000 Views auf diesem ersten Video.
Also 10.000 Views zu einer Zeit, wo die Plattform deutlich kleiner war als heute.
Yes. Das,
und du hast direkt mit Videos, also darf man auch nicht vergessen, LinkedIn hatte so vor einem Jahr einen absoluten Video-Hype. Da war 2018 gar nicht dran zu denken, an Videos oder irgendwas.
Genau, das war gerade eine neue Funktion und das war auch so mein Growth-Hebel, weil grundsätzlich, das ist vielleicht auch jetzt spannend für euch als Unternehmer, die zuhören, grundsätzlich gibt es bei etablierten Social-Media-Netzwerken immer mal wieder so ein Momentum, wo man die Möglichkeit hat, schnell viele Follower oder schnell viel Reichweite aufzubauen. Und das ist immer dann eigentlich, wenn eine Plattform ein neues Feature launcht. Also beispielsweise als Instagram Reels als Funktion gelauncht hat. Dann was passiert? Die wollen natürlich, dass ganz viele Leute diese neue Funktion nutzen und damit die Leute auf die Idee bringen, das zu nutzen, spielen die das Format ganz oft aus. Also jeder, der in dem Moment ein Reel macht, der wird praktisch viral gehen, ja, weil die versuchen, das dann in alle Feeds zu spielen bei ihren Nutzern.
Also Early Adapter werden bevorzugt, weil man einfach die große Reichweite nutzt, das neue Produkt zu pushen.
Genau.
Und in dem Moment generierst du natürlich, wenn du einer der wenigen bist, die Content dafür haben.
Exakt, genau so funktioniert es. Und LinkedIn hatte 2018 im April, als ich dieses erste Video hochgeladen hatte, hatte LinkedIn gerade ganz kurz vorher überhaupt die Funktion eingeführt, Videos hochzuladen. Ja, und ich habe dann recherchiert, ich habe, glaube ich, auch das eins der ersten LinkedIn-Videos überhaupt gefunden von jemandem aus Amerika, so eine Frau, die hat dann einfach so 5 Minuten so reingelabert, so, ich glaube, das ist jetzt hier LinkedIn-Video. Das müsste es eigentlich sein. Ist ja verrückt. Also habe ich nur nirgendwo anders gesehen. Vielleicht ist sogar mein Video hier das erste LinkedIn-Video und das war auch komplett viral auf LinkedIn, also völlig crazy. Und ich habe letztendlich ohne das zu wissen, dieses Video hochgeladen, habe dann natürlich aber sofort gemerkt, wow, über Nacht 10.000 Views, da muss irgendwas dahinter stecken. Und dann habe ich eben recherchiert. Ich habe dann genau dieses Video gefunden. Ich habe gesehen, dass irgendwie Gary Vaynerchuk, den kennen viele Medienunternehmer, der dann irgendwie gesagt hat, oh mein Gott, LinkedIn ist Gold right now. Das ist eine Goldmine und man muss da unbedingt rein investieren. Das wird das nächste soziale Netzwerk, was irgendwie auf dem Rise ist und im Hype. Und habe dann in die amerikanischen Foren gelesen. Mir wurde so klar, okay, this is the next big thing. Und in Deutschland checkt einfach noch niemand. Aber in Amerika gab es sogar schon LinkedIn Influence. Also die waren uns mal wieder einen großen Schritt voraus. Und das war dann für mich aber so das Signaling, so now or never. So wenn du irgendwie so Bock hast, Influencer zu werden oder irgendwo eine Reichweite zu haben, dann ist hier gerade das Momentum, was irgendwie Pamela Reif vor 10 Jahren auf Instagram hatte. Genau. Let's go. Hab dann mir eine Freelancerin gesucht, die meine Videos produziert hat und wir haben dann wirklich ab irgendwie der Woche drauf 3 Videos die Woche gemacht und das war halt für mich totaler Growth-Hebel.
Zu diversen Themen. Das heißt, du hast schon auch recherchiert, was sind die Themen, die gerade auf LinkedIn funktionieren? Das konnte ja AI sein, das können irgendwie Robotik-Themen sein.
Genau, das waren Tech-Themen, vor allem bei mir am Anfang.
Genau.
Ja.
Also das ist schon das, was du aus dem Beruf quasi oder aus deiner Werkstättenzeit gelernt hast, hast du mitgenommen.
Absolut.
Aber du hast dir auch angeguckt, was sind Trendthemen und bist auch auf diese eingegangen.
Genau, richtig. Genau. Also so eine Kombination eben aus dem, irgendwie was auf der Plattform gut funktioniert, welche Formate auf der Plattform gut funktionieren. Auf der anderen Seite Inhalte, die ich auch hatte oder Zugänge. Ich habe mir dann auch gedacht, und das ist vielleicht so, ich weiß nicht, wie viele jetzt wirklich junge Leute diesen Podcast hören, aber
ganz viele.
Okay, cool. Ja, dann ist dieser Tipp vielleicht interessant, weil natürlich habe ich mich so gefragt, was ist meine Berechtigung, diese Inhalte zu machen? Also so, warum sollte man mir jetzt folgen?
Genau.
Ich bin ein freaking Werkstudent. Wirklich keine Sau sollte sich doch eigentlich für mich interessieren. Aber dazu so 2 Gedanken. Also zum einen, es geht nicht nur darum, was du für Content zeigen kannst, sondern auch, wie du Content kuratierst.
Ja.
Also indem ich halt T3N, Handelsblatt, irgendwie Media Pioneer Content und mir diese ganzen Sachen angucke und daraus filter, was sind die 2 spannendsten Headlines und Themen, dann bringe ich einen Service, der halt Zeit kostet, das nochmal zu konsolidieren, der einen Wert hat für andere.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es so, dass, und das ist so der 2. Gedanke, nur weil du selbst noch keine Erfahrung hast, heißt es ja nicht, also du musst ja nicht immer deine eigene Erfahrung teilen, sondern was ich gemacht habe, ich dachte halt so, okay, ich habe ja eigentlich nichts zu erzählen. Ich kann nur über andere erzählen oder ich kann andere fragen. Also wenn ich selbst keine Erfahrung habe, dann suche ich mir doch erfahrene Unternehmer und mache ein Interview mit denen. Ich bin halt eher der Host sozusagen. Ich muss ja nicht selbst von mir erzählen. Und so habe ich dann, ich war ja bei EY und Ernst & Young hatte gerade Adventure gekauft. Adventure ist eine Digitalberatung aus München, Philipp Depierreux, der Gründer, die hatten das eben, es war gerade eine Übernahme und er war auch so ein gehypter Unternehmer in der Zeit, ist er immer noch, also ganz cooler Typ, auch ganz groß auf LinkedIn, lebt mittlerweile in Amerika mit seiner Familie und dann hatte ich natürlich durch diesen Kontakt bei EY die Möglichkeit irgendwie so, ah, vielleicht gibt der mir ein Interview. Ich kannte ja niemanden. Ich hatte nicht irgendwie Vitamin B oder so, oder dass irgendwie mein Papa mir 1000 irgendwie Unternehmerkontakte zuspielen konnte. Im Gegenteil, ich habe irgendwie einfach selbst losgelegt. Und dann hast du halt den ersten Namen und der hat, sagt dann halt so, ey, die Celine hat das echt ganz cool gemacht, so supporte die normal, sagt er zu seinem Kumpel und zack, hast du den nächsten. Und so schaukelt sich das hoch. Und dann hatte ich ein Jahr danach Frank Thelen vor der Kamera sitzen. So. Und so ist dann der Ball ins Rollen gekommen.
Jetzt verrätst du hier indirekt, wie der Mittelstars-Podcast funktioniert. Hör auf damit. Das so ist ein Lifehack zu viel. So
natürlich,
ist es aber.
Natürlich. Ja, bevor ich hierher so gekommen bin, habe ich geguckt, wer war denn vorher hier natürlich. Ne? Ja. Und dann, je mehr du irgendwie hast, und dann erzählt der eine dem anderen und zack, hast du sie hier alle sitzen.
So, und dann hast du aber innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube, es waren kaum 6 Monate, hast du so viel Reach aufgebaut auf LinkedIn, dass du gesagt hast, ich schlage das Angebot von EY aus und fange nicht fest bei den anderen.
Genau, richtig, genau. Also das war natürlich, das war echt eine schwierige Entscheidung damals, weil mir hat das, wie gesagt, mir hat mein Job vor allen Dingen super viel Spaß gemacht. Und vielleicht noch so eine Sache, die in der Zeit passiert ist, ich wurde irgendwann von der Assistentin vom CEO bei EY angeschrieben. Mhm. Hubert Barth war das zu der Zeit und die hat mich angeschrieben, ja, Hubert Barth möchte dich treffen, komm doch bitte morgens ins Office. Und ich war so, ja, okay, was will er denn? Ich bin Werkstudent, dieser Laden hat in Deutschland 10.000 Mitarbeiter, what the hell? Also hatte auch ein bisschen Schiss. Vor allen Dingen Schiss, dass er mir vielleicht auch irgendwie diese LinkedIn-Geschichte da verbieten könnte. Ne? Weil das hat natürlich intern auch irgendwie für Aufmerksamkeit gesorgt. Und dann habe ich mich mit ihm getroffen. Der ist einfach so ein cooler Typ und immer noch sehr guten Kontakt haben wir. Und er hat dann gesagt so, ja, sag mal, das ist ja total cool, was du machst. Kannst du nicht mein Profil auch machen? Und dann habe ich die letzten Monate, also so die letzten 5-6 Monate bei EY, habe ich direkt an ihn reportet. Also ich habe für ihn direkt gearbeitet als Werkstudentin und habe seinen Content geschrieben, bin mit ihm mitgereist. Das war natürlich für mich nochmal so eine geile Zeit, einfach in so jungen Jahren irgendwie bei einem Board-Meeting irgendwie teilzunehmen, ja, und so zu hören, was sie sprechen, worum sich irgendwie deren Geister drehen. Und das war echt eine richtig geile Zeit nochmal. Und ey, ich wäre auch unglaublich gerne da geblieben. Aber da lag irgendwie diese Opportunity da vor meinen Füßen und ich dachte mir, komm, jetzt musst du es eigentlich machen und einfach mal probieren. Und den Weg zurück gab es ja immer, deswegen, ja.
Also bist du am Ende des Tages, ohne vorher eine richtige berufliche Erfahrung im Sinne von Festanstellung gesammelt zu haben, du bist direkt rein in die Selbstständigkeit. Und was hast du angeboten? Was war der Service, den du im Angebot hattest? Also wen hast du für was gecharged?
Genau, also im ersten Jahr hatte ich natürlich einen riesen Bauchladen, ja, alle möglichen Dinge. Ich wurde als Moderatorin gebucht, das habe ich auch viel und gerne gemacht in den ersten 2 Jahren. Dann als für Vorträge zum Thema LinkedIn. Ich war dadurch, dass ich ja im Innovationsteam bei EY war und ich würde auch sagen, dass ich das gut gemacht habe, diese so Innovationsworkshops zu leiten, war ich dann bei Roland Berger als freie Innovationstrainerin, hatte ich dann Contract, also habe für die auch gearbeitet und vor allen Dingen im Healthcare-Segment mit Klinikchefs und so Workshops gemacht, also völlig crazy. Dann habe ich mit ehemaligen EY-Kollegen ein Projekt bei Roche gemacht, also so ganz wild alles. Natürlich habe ich auch LinkedIn-Coachings gegeben und die ersten auch Influencer-Kooperationen auf LinkedIn gemacht, aber du merkst schon so, wirklich ein Bauchladen. Ja, ich mache mir jetzt selbstständig, habe ja auch nicht direkt eine Firma gegründet, sondern erstmal eine Selbstständigkeit und habe einfach losgelegt. Einfach irgendwie alles gemacht, was mir von Latz gekommen ist und einfach auch ausprobiert, getestet, worauf habe ich Bock. Und dann nach einem Jahr wurde so klar, hey, ich tausche jetzt gerade halt immer nur Zeit gegen Geld, ne, kennen wir alle irgendwie. Und wenn ich das irgendwie skalieren will und größer machen will, dann muss ich es anders aufsetzen. Und dann habe ich nach einem Jahr eine erste Werkstudentin eingestellt und mir dann halt überlegt, ich fokussiere mich jetzt auf dieses eine Thema LinkedIn, ich lasse alles andere weg, cancel das und gehe da voll rein. Und dann langsam ein Team aufgebaut und ja, jetzt sind wir 4,5 Jahre alt.
Ja genau, jetzt sind wir nach 4,5 Jahren, also soweit ich das mitbekommen habe, du hast über 200.000 LinkedIn-Follower, du als Brand.
Ich als Brand.
Du hast ein Team von von 20 Leuten, davon 95% Frauen. Das finde ich trotzdem so krass. Also, ne, hast ja aber auch gesagt, schon mein Kommunikationsstudiengang war voller Frauen. Das ist einfach Marketing, Kommunikation scheint immer noch ein großes Frauenthema zu sein. Und ihr beratet heute CEOs und selbst DAX-Konzerne in diesem Bereich. Also ihr seid eine richtig krasse Consulting-Bude für LinkedIn.
Genau, für LinkedIn. Und ich glaube auch vor allen Dingen deswegen, weil wir so nischig positioniert sind, konnten wir da uns halt schnell einen guten Namen machen und haben auch natürlich auch dann über dieses Netzwerk, was ich mir über meinen eigenen Account aufgebaut habe, hatte natürlich einen riesen Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu jeder anderen LinkedIn-Agentur. Ja, also mit meiner eigenen Brand habe ich halt einfach andere Türen öffnen können irgendwo auch. Und das in Kombination war super powerful. Und nochmal ein Kommentar zu diesen 95% Frauen. Das ist total lustig, weil ich habe in der Anfangszeit noch einen Artikel geschrieben, der hieß Fuck Female Empowerment. Und das ist natürlich jetzt sehr lustig, dass ich jetzt ausgerechnet die Unternehmerin bin mit diesem weiblichen Team. Warum habe ich das damals geschrieben? Einfach, weil ich es so satt war, dieses Frauen gehen immer in die Opferrolle oder oftmals in, ne, oder einige in die Opferrolle, so, ah, ist alles strukturell und ich bin sowieso super, aber aufgrund der Struktur kann ich nicht. Und das, sowas hat mich immer angekotzt, weil ich immer grundsätzlich auch immer noch, ich gestehe ein, es gibt auch strukturelle Probleme. Heute habe ich auch ein bisschen differenzierteren Blick. Mhm. Aber nach wie vor bin ich grundsätzlich jemand, der sagt, hey, du bist deines eigenen Glückes Schmied. Nimm das selbst in die Hand. Und wenn du was erreichen willst, zumindest in Deutschland, bei Frauen, die einen ähnlichen Background haben wie ich, die auch studiert haben, denen steht eigentlich wirklich wenig im Wege. Ja? Und ich glaube, da kann man sich dann eher an die eigene Nase fassen. Und das bin ich zumindest jemand, der das auch immer tut.
Finde ich sehr, sehr schön, dass du das sagst. Kann ich komplett unterstreichen. Und ich merke auch, dass die Mittelstars, die hier sitzen, die weiblichen, genau diese Attitüde auch haben.
Absolut.
Also trotzdem muss ich sagen, im Normalfall beißen die doppelt so hart zu wie Männer. Mhm. Die schuften doppelt so hart. Das ist leider Gottes immer noch so. Ich würde sagen, sie müssen mehr dafür tun, dasselbe Ziel zu erreichen. Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Aber ich finde auch, Quoten bringen gar nichts. Den Job muss derjenige machen, der die beste Qualifikation dazu hat. Ob das ein Außerirdischer 100%. Ist, eine Frau oder ein Mann, spielt gar keine Rolle. Es geht um die Qualifikation. Ja. Ich glaube, da müssen wir hinkommen, das Gejammern. Das können wir uns jetzt sowieso in der Krise sparen. Jetzt müssen wir erstmal Gas geben. Das heißt aber, zu euch kommen quasi CEOs von großen Unternehmen, die sagen, bitte entwerft mir und meinem Team, helft uns bei der LinkedIn-Strategie und ihr begleitet die für Monate und Jahre und baut dort relevante Größe auf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich bin Kurbelwellen-Weltmarktführer, leider kennt mein Unternehmen aber keiner. Ich habe aber richtig Bock auf Content und auf Kundengewinnung über LinkedIn und Co., dann seid ihr genau mein Ansprechpartner.
Das ist genau der Case, exakt, ja.
Für wie viele Leute macht, also wie viele Kunden habt ihr in diesem Bereich? Anzahl?
Ja, genau. So ungefähr 25 CEO-Kunden und insgesamt so 50 Kunden insgesamt, also at a time, ja. Mhm. Also jetzt in dieser Stage, in der wir uns mit der Company befinden. Und abgesehen von diesem CEO-Ghostwriting ist unser anderer großer so Revenue-Stream eigentlich so in gleichen Teilen. Also ein Drittel ungefähr machen wir mit unserem Umsatz mit CEO-Kommunikation wirklich, also C-Levels. Sowohl Unternehmer, Inhaber geführt, als auch natürlich eben ne, zwei DAX-Mandate haben wir aktuell. Dann der
also, andere. Da muss ich einhaken.
Ja, da musst du einhaken.
Zwei DAX-Mandate heißt, ihr habt zwei DAX-CEOs oder zwei Unternehmen aus dem DAX, die euch dafür mandatiert haben, die Strategie mit ihnen umzusetzen.
Genau, exakt. Und oftmals ist es, und es ist auch total interessant, wie wir mit diesen CEOs zusammenarbeiten, weil die Konstellationen sind ganz verschieden. Also wir haben mittelständische Unternehmer, da sprechen wir wirklich direkt mit dem Unternehmer. Ja, also da unterstützen wir ihn, wir haben den direkten Draht. Und natürlich muss man schon sagen, je näher wir an dem CEO oder C-Level dran sind, desto besser ist der Output, desto besser können wir uns in die Haut versetzen und wirklich im Namen von denen schreiben und treffen auch viel besser natürlich den Stil, den Tone of Voice etc. Bei einem DAX-Konzernchef ist es nicht so, dass wir mit denen direkt Kontakt haben, eher nicht, sondern meistens mit seinem Kommunikationsstab. Also bedeutet, wir beraten die, weil denen vielleicht die Ideen fehlen, die wissen, haben nicht das LinkedIn-Knowledge. Ne? Die natürlich Konzerne sind immer so in diesem, was wollen wir senden-Modus versus, was will eigentlich die Zielgruppe da draußen, wie funktioniert der LinkedIn-Algorithmus? Also genau diese Themen fehlen denen dann, wo wir dann Vorschläge machen, vor allen Dingen Kreativarbeit machen, aber auch Teil der ganzen Geschichte ghostwriten und die geben das dann letztendlich weiter und nutzen das. Und da sind wir eher in so einer beratenden Ghostwriting-Funktion, ja.
Okay, aber schon ganz enge Abstimmung.
Total eng, ja.
So, da geht es um Followerschaft aufbauen, da geht es auch so, vielleicht wird dann ein Klient von euch auch LinkedIn Top Voice oder sowas. Es geht schon darum, dass ihr die Inhalte erarbeitet, dass sie quasi breit kommunizieren, aber auch spitz zu dem, was sie den ganzen Tag tun, kommunizieren. Aber es ist am Ende des Tages schon Präsenz und Kundengewinnung über den Kanal LinkedIn.
Ja, es sind schon unterschiedliche Zielsetzungen. Also grundsätzlich bei einem DAX-Konzernchef geht es weniger darum, dass der Kunden gewinnt. Also ein Christian Klein, bei dem geht es nicht darum, dass der, also nehme ich mal an, ja, wir beraten ihn nicht, aber da geht es, glaube ich, nicht darum, dass der über LinkedIn Kunden gewinnt, sondern bei dem geht es halt darum, Thought Leadership, Präsenz zeigen. So, das gehört zum guten Ton eines Konzernchefs, auf LinkedIn zu sein. Deswegen Schande über Oliver Blume, der das nicht macht. Also Volkswagen ist ja gar nicht sozusagen mit seiner Führung da irgendwie präsent. Auch krasser, also interessanter Strategiewechsel von dem Herbert Diess, der ja das Thema geruled hat. Der war einer der größten Accounts, der Top 5 Accounts in Deutschland. Dann hin zu einem Oliver Blume, der es jetzt gar nicht macht. spannend und in meinen Augen eine super verpasste Chance. Wirklich, also kann ich nicht anders sagen, einfach eine verpasste Chance. Und das Spannende ist eben, während es bei den DAX-Konzernen eher dieses Thought Leadership, Reputationsaufbau oder Reputationsmanagement geht, ist es bei mittelständischen Unternehmen oder auch sogar drunter KMUs eher so, dass es viel Business-KPI fokussierter ist. Also die wollen wirklich Umsatz damit machen. Also da arbeiten wir auch ganz anders. Da ist der Content auch ganz anders. Also da geht es dann wirklich darum, über den LinkedIn-Post zum Beispiel Landingpage-Klicks zu bekommen. Oder über LinkedIn danach die Leute, die da kommentieren oder liken, zu gucken, wer entspricht dem Zielkundenprofil und die danach anzuschreiben. Also das ist viel more sales-driven oder talent-driven. Also da sind auch unsere Arbeit auch nochmal ganz anders. Und ist natürlich klar, ne? Die wollen das, was sie da reinstecken, sich auch direkt in Form materialisiert oder monetarisiert. Ja.
Das heißt, dein einer Mitarbeiter und die vielen Mitarbeiterinnen sind richtig, hast du mir vorhin gesagt, sind richtige Cracks in diesem LinkedIn-Game. Also 100%. Da ist viel Analyse, Recherche, AI-Tools bedienen, quasi, wen sollte man ansprechen, wann sollte man die Leute ansprechen, was sind gerade heiße Themen.
Ja.
Das bereiten die alles vor, bereiten die alles auf und dann geht's los. Absolute Spezialisten in diesem Bereich.
Exakt, ja, genau.
Und da seid ihr auch, soweit ich weiß, also nicht nur, dass du privat oder persönlich einen der größten LinkedIn-Accounts in Deutschland hast. Ihr seid auch wahrscheinlich die größte, erfolgreichste Agentur in dem Bereich, oder?
Es gibt andere Agenturen, die sowas auch anbieten. Ich weiß nicht, wie groß sie sind. Ne? Ich kann ungefähr von außen, natürlich gucke ich mir natürlich irgendwie auch manchmal unsere Marktbegleiter an und gucke so, wie viele Mitarbeiter haben die jetzt, wie sind die aufgestellt. Ich glaube schon, was unser Differenzierungsmerkmal ist, ist, dass viele andere, auch gerade so große Agenturen, so große PR-Beratungen oder so, die LinkedIn ist on the hype. Jeder macht das jetzt mit. Jede Agentur sagt, ja klar, können wir LinkedIn auch machen. Mhm. Ich glaube, wo wir definitiv die Besten sind und in dem sind auch die Größten, ist wirklich in diesem LinkedIn-Fokus. Also den LinkedIn-Algorithmus so zu durchdringen. Weil nur weil du Pressearbeit gut machen kannst und gut Texte schreiben kannst, heißt das noch ganz lange nicht, dass irgendwas bei dir auf LinkedIn funktioniert. Also das ist einfach eine komplett andere Disziplin. Ja. Ne? Wie irgendwie Hochsprung und Weitsprung. Das kannst du einfach nicht miteinander vergleichen. Und ganz viele sagen, wir machen das auch und wir können das auch, aber die wenigsten können es wirklich. Und deswegen würde ich sagen, ja, wir sind schon definitiv in dieser Nische, würde ich persönlich sagen, die Besten.
Und vor allem, ich meine, hast du vor 4,5 Jahren hast du begonnen, so richtig.
Ja.
Ihr macht ja auch mehrere Millionen Umsatz damit.
Ja.
Das ist ja relevant und groß. Müssten da nicht ständig große Agenturgruppen bei dir anklopfen und euch übernehmen wollen? Das müsste ja schon ein Thema sein. Ihr bringt dann, also du sagst, ich war bei einer Beratung, ich kann quasi das Strategische auch, ich verstehe genau, was die Leute wollen und können. Dann wäre es ja eigentlich ein total schlauer Move, sich euch einzuverleiben. Und
ja,
das für eine
total.
Ja, ne? Oder?
Also hat auch schon mal jemand angeklopft tatsächlich. Ja,
okay,
also jetzt nicht täglich, also ständig, wie du es gerade geframed hast, aber das war schon mal auf jeden Fall eine Frage, aber nee.
Das kommt für dich nicht in Frage, Punkt.
Nee, jetzt nicht. Also wir sind on the rise, würde ich sagen. Und ich bin auch gespannt, irgendwie zu sehen, wo ich das jetzt, wie weit ich das irgendwie noch treiben kann. Deswegen.
Also du bist ja auch eine super krasse Netzwerkerin, ne? Also wo machst du überall, du machst ja auch quasi Keynotes und Co. Internet of Things, kann ich mich erinnern, ne? Also das ist ja ein Thema, das machst du jedes Jahr.
Mhm.
Und da triffst du auch die lustigsten Menschen der Welt, oder? Also
wen
hast du alle schon, wer rennt ja so über den Weg, wer ist Teil deines Alltages?
Ja, ich glaube so, dass was viele am coolsten finden, ist mit Sicherheit Arnold Schwarzenegger, den ich bei der BITS natürlich getroffen habe.
Bei der BITS und Breadsteads in München, diesem Riesen-Event.
Genau, diese Riesen-Gründerkonferenz ist es eigentlich.
Da hast du auch die Keynote gemacht, oder?
Da habe ich die moderiert. Also ich war Host, Stage-Host. Und das ist auch so vielleicht noch ein anderer neben diesem digitalen Networking, was ich natürlich mit meinem LinkedIn-Account irgendwie professionalisiert und perfektioniert habe, ist ein anderer Growth-Network-Hack für mich definitiv sind diese Moderationen gewesen. Weil natürlich, wenn du so einen Wirtschaftskongress oder so hostest oder die Bits and Pretzels hostest, dann moderierst du die Leute an und hast natürlich auch immer davor und danach so einen kleinen Moment, einen ganz intimen hinter der Bühne, wo du mit denen sprechen kannst.
Mhm.
Ne? Und so habe ich irgendwie, keine Ahnung, von Frank Thiel über irgendwie, bis Ani viele Leute kennenlernen können. Und das ist mit Sicherheit auch ein Growth-Hebel. Ja.
Aber für die hast du nicht gearbeitet?
Nee, für
keiner.
Lustig. Also interessant, weil der Frank Thelen hat im allerersten Jahr, da hatte ich auch die Firma noch gar nicht gegründet, hatte er mich mal angefragt und wir haben ihn dann irgendwie auch, oder ich habe ihm dann ein Angebot gemacht, 1.500 Euro, und er war so, er weiß jetzt nicht, ob sie es vielleicht nicht auch selber können. Heute verkaufen wir das für ein Vielfaches von dem Preis. Und ich bin da hart geblieben. Ich so, nee, Frank, tut mir leid, dann komme ich hier nicht zusammen. Das war so in den ersten 6 Monaten meiner Selbstständigkeit. Und ich glaube, das war schon noch so ein Word, weil ich glaube, jeder hätte dann in dem Moment einfach gesagt, ja, let's go, das ist so ein guter Testimonial-Kunde. Aber ich dachte mir so, nee, meine Arbeit ist mehr wert.
Ja,
und ich habe abgelehnt.
Und vor allem, du warst ja damals noch komplett am Anfang. Ich glaube, der Frank war damals schon Höhle der Löwen. Also der war ja schon eine Persönlichkeit. Der wäre also auch für euch als Kunde natürlich ein Ritterschlag gewesen. Haben dir, glaube ich, auch alle gesagt, sollst du das machen?
Ja, genau. Jetzt im Rückblick, also ich glaube, heute würde ich es tatsächlich anders machen, aber ich weiß nicht, war da irgendwie auch dann stur und dachte mir so, nö, warum? Nur weil das Frank Thelen ist, warum soll ich jetzt günstiger sein als bei anderen? Nö, sehe ich nicht ein. Also ja, ich glaube, es war gut, aber heute würde ich es wahrscheinlich trotzdem anders machen. Also wenn so ein Testimonial-Kunde anklopft, würde ich heute anderen Gründern empfehlen, hey, wenn ihr das irgendwie kapazitätentechnisch hinbekommt und trotzdem irgendwie, ja, das stemmen könnt, do it.
Und du würdest auch jedem raten, jedem, der irgendwie unternehmerisch tätig ist, sowohl als Angestellter im Unternehmen als auch als Selbstständiger, Mittelständler, was auch immer, LinkedIn macht definitiv Sinn. Und besser früher damit anfangen als gar nicht. Dass ihr unterstützen könnt, ist ja klar und auch sehr gut unterstützen könnt. Aber das ist ein super professioneller Kanal, den man nicht links liegen lassen sollte. Also es ist nicht zu spät.
Nein, auf gar keinen Fall. Also überhaupt gar nicht. Also okay. Ich meine, sonst würde ja auch ich da nicht meine ganze irgendwie unternehmerische Zukunft gerade drauf bauen.
Wollte ich gerade sagen, du baust komplett auf LinkedIn ja auch. Ne? Das
100%.
Ist dein Ding.
Also das wird die nächsten 10, 15, wenn nicht 20 Jahre auf jeden Fall the number one business network sein, wo man Kunden akquiriert, Talente akquiriert etc. Also es werden 117 Bewerbungen pro Sekunde über LinkedIn versendet. Das ist der größte Talentpool weltweit. Also weißt du, da geht so viel und das wird sich so schnell nicht ändern, sonst würde ich auch nicht so da rein investen. Also es lohnt sich noch 10-mal da jetzt mit zu starten und es macht auch immer noch Spaß, weil die Reichweiten auch immer noch gut sind. Ja, weil das ist ja sozusagen der große, ich sag mal, Spaßfaktor an LinkedIn. Nach wie vor, dass wenn du auf Instagram oder Facebook postest, das ist ja nicht so, dass du da irgendwie dir passieren kann, dass du morgens aufwachst und irgendwie 10.000 Views hast. Das passiert nicht. Das sehen irgendwie deine drei Hanseln, deine drei Freunde und dann war's das. Auf LinkedIn kann dir das passieren, wenn du eine geile Story runterschreibst. Ja, und das ist sozusagen diese Magic, die in diesem organischen Content drin steckt. Und organisch bedeutet, du musst kein Euro Werbebudget ausgeben, um trotzdem hohe Reichweite zu generieren. Und das ist das Besondere und das ist nach wie vor so.
Also es ist Storytelling. Ihr arbeitet an Stories. Punkt.
Ja, schon.
Was ist so der krasseste Post, der in Erinnerung geblieben ist, mit dem du vielleicht auch gar nicht gerechnet hättest, was absolute Outperformance geschaffen hat?
Das war tatsächlich so ein Post, das ist irgendwie ein paar Monate her, der, ich kann mal nebenbei gucken,
du
wenn du willst, was für eine
gucken,
Reichweite
er
hatte. Der war sehr erfolgreich, da ging es um eine Story aus meinem Studium und zwar, also, ja, ist das besonders lehrreicher Content?
Nein, aber es ist gut zu konsumieren, da ist interessanter Content.
Genau, also ich glaube, vielleicht noch ein Satz dazu. Ich glaube, es ist so die Mischung aus, auf der einen Seite diese Geschichten zu spielen, die halt Leute so fesseln und die Reichweite bringen, aber auf der anderen Seite immer mit der Informationskeule hinterherzukommen. Also ich sage auch immer zu den CEOs, die wir betreuen, die dann sagen, LinkedIn ist ja wie Facebook, ich habe da keinen Bock drauf, so viel Selfie, so. Ja, ich verstehe das, ich sehe das, I see the point, aber ich sage immer, hey, versteht das Selfie oder versteht die Geschichte als Tool? Denn über diese Geschichte erzeugst du halt einfach am meisten Reichweite, weil Menschen sind halt emotionale Wesen, die gucken sich das gerne an, die konsumieren das gerne. So, also haust du irgendwie so eine emotionale Story raus, von mir aus mal mit einem Selfie, und darüber holst du dir Reichweite. Um dann den nächsten Post irgendwie dein Business zu platzieren und deinen Service oder dein Produkt anzubieten, aber irgendwie musst du ja auf die Reichweite kommen. So, und deswegen nutzt es als Hebel, um danach das zu platzieren, was ihr eigentlich machen wollt, um irgendwie Umsatz zu machen, Talente zu gewinnen oder. Und jetzt zeige ich dir mal ganz kurz.
Heißt aber auch als Tipp, du kannst ja in Ruhe weitersuchen, Text und Bild, das ist auch ganz, also auch Bild ist super wichtig. Ne? Ich habe ja immer das Gefühl, je persönlicher das Bild auf LinkedIn ist, je mehr Gesicht, Persönlichkeit gezeigt wird, desto besser ist es. Ein KI-generiertes Bild, was Comic und Cartoons zeigt, geht halt irgendwie unter,
das
ist mein Gefühl. Okay.
Ja,
okay.
Total. Und genau, ich habe einen Post gemacht, der fängt so an. Mein Prof hat 2016 zu uns gesagt, wenn ihr jetzt nicht die Hand hebt, dann werdet ihr sie nie wieder heben. Boom. So, merkst schon.
Also schon Teaser.
Ja, genau, Teaser. Okay. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Ich war auf der Erstsemesterveranstaltung des Masterstudiums, blablabla. Und dann erzähle ich so eine Story, dass der Prof damals zu uns gesagt hat, eben, ne, wenn ihr euch jetzt, er hat eine Frage gestellt, keiner hat sich gemeldet. Alle hatten Schiss in der Buchse, was Falsches zu sagen. So. Und er hat so gesagt, so, wenn ihr euch jetzt nicht meldet, ihr werdet in Zukunft in irgendwelchen Board-Meetings sitzen mit irgendwelchen krassen Managern und Leuten. Da werdet ihr dann erst recht nichts mehr sagen. Hier habt ihr einen Raum, wo ihr ausprobieren könnt, auch Sachen falsch machen könnt. Wenn ihr euch jetzt nicht meldet, werdet ihr euer Leben lang euch nicht mehr melden. Ja. Und es war für mich so ein Wake-up-Call und seitdem so, egal in welcher Runde eine Frage gestellt wird, ich traue mich immer, da irgendwie reinzuspringen. Und ich fand das irgendwie so cool, dass er uns da so wachgerüttelt hat. Und das ist die Story. So, jetzt gucken wir uns mal hier die Reichweite an. 4.800 Likes, irgendwie hunderte von Kommentaren und die Views sehe ich jetzt gerade in dieser Ansicht nicht. Aber es werden wahrscheinlich so 300.000, 400.000 Ansichten gewesen sein, also Impressionen auf LinkedIn. Ja.
Krass.
Ja.
Aber das musst du ja, deinen Account musst du ja schon mit Hilfe managen. Das schaffst du ja nicht mehr
alleine.
Bei
mir kümmert sich eine Vollzeitkraft
darum. Und das macht ihr für die CEOs ja auch.
Genau, richtig. Okay, da muss es nicht direkt eine Vollzeitkraft sein. Ja, also bei mir ist ja schon nochmal auch Instagram, TikTok. Also ich habe ja mehrere Kanäle mittlerweile.
Du bist ja so Top 10 in Deutschland, oder? Von der Reichweite.
Auf LinkedIn?
Ja.
Ich würde sagen so Top 20 wahrscheinlich.
Wow,
ja.
Okay, krass.
Ja, genau.
Das ist ein Vollzeitjob, ne? In der Region dann.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe diese Vollzeit-Content-Creatorin, die mich unterstützt und das ist auch notwendig, ja. Natürlich, ne, da kommen auch andere Sachen dazu. Jetzt diese Woche haben wir eine ganz coole Platzierung in der SZ bekommen. Das sind natürlich dann auch PR-Themen, wo sie irgendwie die Freigaben macht. Was übrigens auch extrem spannend, das habe ich kürzlich einen Post zu gemacht, ist, dass Journalisten sich immer mehr über LinkedIn auch informieren und sich sozusagen auch Wirtschaftsredaktion ihre Geschichten aus LinkedIn ziehen.
Ja.
Ich akquiriere inbound alle meine PR-Anfragen und ich war schon mit Stories sowohl irgendwie im Manager-Magazin, in der SZ, im Stern, also die kommen auf mich zu über LinkedIn und das ist auch nochmal extrem spannend in der CEO-Kommunikation, dass eigentlich Pressearbeit mittlerweile direkt mitgemacht ist, wenn du deinen LinkedIn-Account vernünftig managst.
Ja, du bist ja die deutsche LinkedIn-Königin. Das ist ja so. Das hat man ja quasi so gesagt. Das ist schon so. Also jetzt hast du diese Agentur mit 20 Leuten. Ich habe ja vorhin auch erfahren, ihr arbeitet zu 100% remote. Mhm. Also auch krass, schönes New-Mittelstand-Unternehmen quasi. Jetzt skaliert es ja alles, so wie dein aktuelles Geschäftsmodell ist, skaliert über Personen.
Ja.
Du kannst also noch 25 CEOs annehmen, brauchst du wahrscheinlich 15 Leute mehr oder 25.
Ja.
So, wie willst du, was machst du, willst du überhaupt da rauskommen und machst du schon irgendwas, um da rauszukommen?
Ja.
Also wie geht's weiter?
Ja, genau. Also für mich die erste große jetzt Veränderung im Laufe des Jahres oder im letzten Jahr eigentlich schon, war die Suche einer COO. Denn es war schon so, also ich habe so eine zweite Führungsebene schon im dritten Jahr gehabt. Also ich war sozusagen CEO und darunter waren da Teamleads und darunter hingen die Teams. Ja, also so eine zweite Ebene gab es schon. Aber ich habe gemerkt, also diese Doppelrolle, die ich habe, also auf der einen Seite, ich bin jede Woche irgendwo einen Vortrag halten, ich bin, wie gesagt, am Ende irgendwo auch Business-Influencerin auf LinkedIn, was, wie du sagst, auf dem Level ein Vollzeitjob ist, gleichzeitig Geschäftsführerin, also ich habe eigentlich so 2 bis 3 Vollzeitjobs und das war einfach nicht mehr handelbar, also was heißt, ich habe das 5 Jahre so gemacht, das war auch okay, das hat auch gebockt, aber auch mit der Größe des Unternehmens bin ich jetzt an einem Punkt, das wird nicht weiter wachsen, wenn ich mit irgendwie, keine Ahnung, 20 Stunden die Woche diesen Job mache,
genau.
Ja, so kannst du mit 20 Stunden die Woche dieses Unternehmen weiter aufbauen, sondern brauchst eigentlich 80. Also ich habe mich echt in 1000 Teile gerissen und deswegen war so die Erkenntnis Anfang 2024, ich brauche eine COO. Die habe ich im letzten Jahr gesucht, die habe ich gefunden. Sarah von der Schatter, die war vorher Geschäftsführerin bei C3. Das ist eine Burda-Agentur von Burda und hat jetzt eben bei mir diese COO-Rolle angenommen. Das ist für mich kompletter Gamechanger. Also jetzt ist es so, Sarah hängt an mir und alle anderen hängen an Sarah. Und es ist wirklich, also Luxus so. Und jetzt ist sie ein halbes Jahr in Vollzeit da. Die hat davor langsam die Stunden aufgebaut und kompletter Gamechanger. Also für mich als Unternehmerin gibt mir so viel Freiheit, irgendwie nach vorne zu denken, mir zu überlegen, wo wollen wir hinwachsen etc. Und eine Sache, wo ich jetzt zum Beispiel gerade Zeit hinschifte, ist ein Tool, was wir gebaut haben. Also es war immer mein Traum, Software-Unternehmerin zu werden.
Aha.
Also ich wollte nie eine Agentur gründen, weil ich habe immer gedacht, Beratung, so ein dämliches Geschäftsmodell. Du kannst nur über Leute skalieren. Was kann ich irgendwie, ne? Ich kann nicht irgendwie einen Tech-Co-Founder finden und ich mache mit dem zusammen was, aber ich habe so jemanden einfach nicht gefunden. Es war irgendwie noch nicht an der Zeit und aber es war immer so mein, so der heilige Gral, so SaaS-Unternehmerin, so wow, SaaS, wow, wie toll. Und habe auch Respekt davor, wenn Leute das schaffen, weil es echt nicht so einfach ist, mit einem digitalen Produkt so ein Product-Market-Fit zu bekommen.
Ja.
Das lerne ich gerade. Habe dann aber trotzdem gedacht, so hey, jetzt sind wir in diesem Segment, wir geben LinkedIn-Schulung, wir sehen, wie LinkedIn bei bei Konzernen funktioniert, können wir die mit Software enablen. Also können wir für die ein Programm sozusagen schreiben. Und das haben wir gemacht, das nennt sich Storytide. Da ging jetzt letztendlich in dem letzten Jahr auch schon so langsam ein Fokus hin und da ideaten wir weiter, bauen die ganze Zeit Features und das ist ein komplett anderes Business. Also so wenn man, du lernst eigentlich wieder wirklich Unternehmertum so von der Pike auf. Also man, ne, das heißt, wenn man eine Agentur gegründet hat, heißt das noch lange nicht, dass du irgendwie ein Softwareunternehmen machen kannst. Und wenn du B2B-Sales kannst, dann heißt das noch lange nicht, dass du einen Schokoriegel jemals erfolgreich verkaufen kannst. Ja, weil es ist so eine andere Disziplin und das macht irgendwie Spaß, aber ist auch, ja, natürlich just another project, an dem ich gerade dran bin. Aber es ist mega geil. Ja.
Und ich glaube auch, also dadurch, dass ihr diese Kernkompetenz im Bereich LinkedIn habt, diese Urkompetenz,
ja, genau,
und ja niemand anderes bisher ein geileres Produkt scheinbar gebaut hat, darf das Produkt auch fehlerbehaftet sein, weil es gibt ja nicht, ihr benchmarkt ja nicht gegen SAP oder gegen Oracle, sondern es ist euer Game und wenn ihr sagt, das Tool ist jetzt so erstmal gut, ihr werdet es schon so bauen, dass das cool zu benutzen ist, dass AI eine Rolle spielt und so weiter.
Exakt.
Aber ich meine, du schaffst am Ende des Tages ein völlig neues Tool. Wenn, wenn es einfach wäre, hey, ja, so, das geht nicht.
Genau, also was dieses Tool am Ende macht, ist, das ist, letztendlich machen wir ja bei den Konzernen Mitarbeiterkommunikation. Also es geht oft darum, Mitarbeiter in einem Unternehmen zu finden, die als Botschafter auftreten. Das nennt sich dann Corporate Influencer. Also wie ein Influencer, aber eben für ein Corporate.
Also Unternehmen sollen, wollen ihre Mitarbeiter quasi bei LinkedIn aufbauen.
Exakt.
Das ist ja ein großes Investment in die Mitarbeiter auch, die ja wechseln können.
Absolut. Ne? Ja, genau.
Okay.
Die müssen gut ausgewählt sein.
Und in, und jetzt könnte man quasi sagen, das macht bei uns die Head of HR, es macht jemand aus dem Sales und es macht quasi der COO. Und dann strukturiert ihr Themen, die auch auf das berufliche Bild der Person passen und helft denen bei LinkedIn zu wachsen.
Exakt. Und genau dafür ist jetzt dieses Tool, damit du diese Art von Aktivität steuern kannst. Denn wie haben wir, also auch wenn wir so Programme installiert haben oder aufgesetzt haben in Corporates und wir haben so ein Programm für Beiersdorf gemacht, für Henkel, also für Lanxess, also wirklich so ganz große Konzerne, mit denen wir das aufgesetzt haben und nach wie vor die beraten und coachen und die Leute schulen etc. Die haben am Ende, haben viele unserer Unternehmenskunden einfach einen Teams-Chat, wo diese ganze Aktivität irgendwie gemanagt wird. Und das ist halt einfach, das ist kein Zustand. Also, da werden irgendwie Postings reingehauen, da werden da Themen reingehauen, die aber nicht auf jeden passen. Und eigentlich brauchst du dafür eine eigene Oberfläche, ne, um das irgendwie zu steuern, um den richtigen Mitarbeitern die richtigen Themenvorschläge an die Hand zu geben. Weil Weltfrauentag, da posten schon mal per se eher nicht so gerne die Männer drüber. Also wie kannst du sozusagen die richtigen Themen den Leuten zuordnen und das steuern, die enablen mit AI, auch schneller zu werden in der Content Creation. Und all das macht Storytide.
Ich wollte gerade sagen, also ich versuche das ja auch ab und zu bei LinkedIn was zu posten. Ich weiß einfach, dass mich jeder Beitrag, weil ich den gut machen will, mindestens eine Stunde kostet.
Ja.
Ich kenne AI dort nicht.
Ja.
Ich habe noch nicht mal für das Setzen von Emojis AI verwendet oder so. Das ist nicht gut, das weiß ich. Aber so geht es ja vielen. Ich habe einen operativen Job. Ich habe verstanden, dass ich das machen muss. Aber eigentlich müsste ich müsste euer Kunde sein, ne, wenn ich mir das leisten könnte. Das muss ich mir überlegen. Ja, ja, genau. Das muss ich mir überlegen, wo die Reise hingeht. Okay, aber das heißt, du hast es schon so gut organisiert, dass du quasi einen COO hast, was erstmal super cool ist. Ihr wisst, dass ihr mit der Software quasi die Reise weiter nach vorne antreten wollt. Deine Tage, du reist ja wahrscheinlich sehr viel, machst ja immer noch Keynotes und die ganze anderen Geschichten, also die Tage sind ja irgendwie trotzdem voll. Was machst denn du da für dich? Also wo findest denn du? Du bist ja super präsent, man merkt, du hast Energie ohne Ende. Was machst du in deinem Alltag für dich? Sport, Yoga, Pilates,
wenig.
Whatever. Ja, genau.
Ich bin ganz ehrlich, die ersten 5 Jahre in dieser unternehmerischen Reise habe ich gar nichts für mich selbst gemacht. Also wirklich, ich glaube, das kennen viele hier und ist das gut? Nein. Kriegt man es anders hin? Nein. Und ich glaube irgendwo auch, ein Unternehmen braucht diesen initialen Invest des Gründers, der einfach crazy hustelt und einfach keinen anderen Fokus hat, außer dieses Unternehmen. Freunde, kein Fokus. Sport, kein Fokus. Gesundheit, kein Fokus. Ich hatte nur einen einzigen Fokus 5 Jahre lang und das war irgendwie dieses Unternehmen aufzubauen, meine Brand voranzubringen etc. Und ich glaube schon auch, dass das der Grund ist, warum dass jetzt alles so weit gekommen ist. Ich glaube, ich wäre heute nicht da, hätte ich diese ganzen Extrameilen, wäre ich die nicht gegangen und hätte ich am Wochenende gechillt, dann wäre ich da heute mit Sicherheit nicht. Also das ist schon auch irgendwie ein Teil der Wahrheit. Trotzdem habe ich zumindest im letzten Jahr, ehrlich gesagt aber nicht, weil es mir damit schlecht ging. Also ich bin auch gar nicht jemand, der unbedingt Sport vermisst tatsächlich, sondern eher, weil ich so dachte, dammit, ich bin jetzt 30. Wenn ich irgendwie noch...
schon 30, ja, ist vorbei.
Wenn ich irgendwie noch so mein Body in Shape halten will, dann muss ich jetzt, glaube ich, irgendwie mal was tun. So bis hier hat das alles gut ohne funktioniert, aber so, ich muss jetzt irgendwie was machen und habe im letzten Jahr angefangen, Sport zu machen.
Zu 30 angefangen, Sport zu machen, genau. Ist ja schön.
Kraftsport tatsächlich einfach, also zweimal die Woche mit einem Personal Trainer und mittlerweile habe ich Gefallen daran gefunden. Ich kann mittlerweile einen Klimmzug, das habe ich.
Ach so.
Wow. Ja, okay, du bist halt sportlich, aber frag, pass auf, Frauen, die hier reinkommen, frag mal, ob die einen Klimmzug können. Keiner kann
Vorsicht,
Klimmzug.
Vorsicht, wir haben in der zweiten Etage eine Klimmzugstange und wir machen hier durchaus Challenges, aber du hast recht, mir fallen wenig Damen hier ein, die einen Klimmzug können, allerdings auch fairerweise wenig Herren.
Ja, eben, also es gilt gar nicht nur für Frauen, also wirklich, das ist, also das klingt jetzt wirklich banal, aber probiert alle mal zu Hause bitte einen Klimmzug, das ist nicht einfach. den habe ich aber nicht ein Jahr lang gebraucht, den zu trainieren, sondern das war in 8 Wochen habe ich das geschafft, also es war jetzt dieses Jahr so eine kleine Challenge. Und es macht Spaß, also irgendwie allgemein so jetzt zu merken, da mache ich so Progress und ich kann mir irgendwie da auch Ziele setzen. Ich arbeite so gerne an Challenges und an Zielen irgendwie und deswegen, ja, so Klimmzug, das hat Spaß gemacht.
Bist du irgendwie so, nimmst du dir selber Coaches, um weiterzukommen für dich? Bist du in irgendwelchen YPOs, EOs dieser Welt organisiert oder...
Nee,
wie machst du das?
Also als ich damals da rein wollte, da war ich einfach noch zu klein, irgendwie für dieses EO brauchst du ja 1 Million Umsatz so. Da in meinem ersten Jahr konnte ich da nicht rein und dann habe ich es irgendwie aus den Augen verloren. Aber alle, die da drin sind, schwärmen ja total. Ne? Also es ist irgendwie scheinbar echt ein cooles Netzwerk. Aber irgendwie habe ich das jetzt aus den Augen verloren. Und darüber hinaus bin ich in so einem Netzwerk gar nicht unbedingt. Und auch einen Coach habe ich in dem Sinne nicht.
Aus deinem Vater wahrscheinlich, ne? Für so ein paar
Themen? Ja, für so ein paar Themen auf jeden Fall. Der ist ein ganz pragmatischer Unternehmer. Also wenn ich mich total wieder kirre mache, ist der so, warum ist das überhaupt ein Problem in deinem Kopf? Also der ist halt, vielleicht auch, weil er einfach ein anderes Alter hat. Ja, er ist einfach super relaxed bei manchen Sachen und es tut manchmal gut dann so, ach, mach das einfach so, ach, handel das so ab. Und dann bin ich so, okay, mein Papa hat immer so einfache Lösungen für Dinge. mein Papa auf jeden Fall, den frage ich oft, aber darüber hinaus nicht. Und ich habe auch so ein bisschen so die Philosophie, dass, ich bin nicht so Fan von diesem, ich habe einen Coach, der begleitet mich die ganze Zeit, sondern ich habe halt Probleme und ich suche mir die Person, die dieses Problem am besten lösen kann. Ich halte nichts von diesen, ich mache jetzt ein Führungskräfte-Coaching, so ein allgemeines, sondern erst wenn ich ein Problem habe mit Führung, sagen wir beispielsweise, ich möchte eine Mitarbeiterin kündigen und die ist durch die Probezeit und dann habe ich ein ganz konkretes Problem, dann brauche ich keinen Coach, dann frage ich einen Anwalt.
Genau.
Ja, oder wenn ich irgendwie, soll ich einen Stand machen auf der und der Messe, lohnt sich das? Mhm. Dann gucke ich, wer geht da hin, habe ich da irgendeinen Draht zu, dann frage ich danach. So, also ich komme immer von meinem Problem und suche mir dann eine Person, die mir das irgendwie lösen kann oder mir einen Tipp geben kann. Und ansonsten brauche ich eigentlich keinen Coach in meinen Augen. Und ich glaube, so fahre ich ganz gut. Und
das ist ein sehr pragmatischer Ansatz. Ich habe ganz viele Leute, die hier sitzen, sind ja in diesem Verein organisiert. Also eigentlich müsste ich wirklich Sponsoring-Geld bekommen von YPO und IO, wollte ich nochmal anmerken, weil ich fast jede Folge unterbringe. Und du musst ja Zeit mitbringen. Das sind ja fixe Events, zu denen du quasi auch da sein musst. Ansonsten Strafen und Co. Das ist ja gar nicht so einfach. Und es ist natürlich auch trotzdem sehr, sehr persönlich. Und da bin ich bei dir. Das handelst du natürlich ja auch ganz oft über Freunde ab oder über Bekannte. Und wenn du sagst, also ich muss ja ein Thema mit meinem Mitarbeiter, mit meinem Anwalt klären und nicht mit meinem besten Freund, so findet das ja statt. Also bin ich gänzlich bei dir.
Ja.
Wir kommen schon fast zum Finale. Wir machen ja viel so mit Lifehacks oder Tipps und so weiter. Jetzt habe ich ja hier die ausgewiesene LinkedIn-Expertin sitzen. Hast du irgendeinen Lifehack, irgendeinen Tipp für LinkedIn, der quasi unseren Zuhörern, der sie einfach besser macht in diesem Game?
Ja, vielleicht mal so 2, 3 Sachen. Wenn ihr startet, haltet euch nicht so lange an eurem Profil auf. So, das ist zwar wie, das könnt ihr betrachten wie so eine Landingpage, aber damit Leute überhaupt da drauf kommen, müsst ihr erstmal Content machen. Also investiert eher Zeit in den Content, um die dann natürlich klar irgendwann auf euer Profil zu lotsen. Wie viel Content muss man eigentlich machen? Das ist ja das Chillige an LinkedIn. Ihr braucht nicht wie bei TikTok, um groß zu werden, 3 Videos am Tag machen, sondern ihr braucht 2 bis 3 Postings, die ja hauptsächlich aus Text und vielleicht einem Foto bestehen auf LinkedIn pro Woche.
Okay, 2 bis 3.
Genau, 2 bis 3 Posts pro Woche. Damit kann man gut Reach aufbauen. Vielleicht noch, wann sollte man posten? Bestenfalls irgendwie zwischen Montag und Donnerstag. Ich poste immer so gegen 7.30 Uhr morgens, aber es funktionieren auch wieder so Nachmittagsstunden gut. Eigentlich, man kann sich einfach daran orientieren, so wann sind Leute auf LinkedIn in ihrem Arbeitsalltag aktiv. Ne? Also das ist eben der Unterschied zu einem Instagram. Das nutzen Leute eher so, ab 18 Uhr postet man da. Also im Feierabend sozusagen lässt du dich da irgendwie berieseln, Entertainment eher, wohingegen LinkedIn wirklich im Arbeitsalltag, also auch während Arbeitszeiten geöffnet wird, morgens vor allen Dingen eher geöffnet wird. Ne? Und eigentlich kann man sich einfach so überlegen, wann öffne ich LinkedIn? Da macht es Sinn zu posten. Auch das wieder. Learning by doing. Ausprobieren. Ja. Und dann so dieses, welche Länge von Postings funktioniert gut? Es kann alles funktionieren. Guckt euch Kati zu Gutenberg an, der schreibt unfassbar lange Postings, performt mega. Es gibt andere Accounts, die machen irgendwie 3 Zeiler. und funktioniert genauso gut. Also das sind alles so Sachen, da kannst du keine pauschale Empfehlung geben, sondern da ist es ausprobieren, testen. Und genau das machen wir für unsere Kunden auch. Ne? Wir testen verschiedene Formate, wir gucken auch, wie wirken die. Ja, es funktioniert nicht jeder CEO ja. on camera, also im Video. Ja, ja. Das ist vielleicht für den einen Format, für den anderen nicht. Und genau sich da einfach auszuprobieren und einfach mal zu machen, ist, glaube ich, das Wichtige. Und dann sieht man, was funktioniert, findet Gefallen daran und kann das irgendwie optimieren.
Verhältnis, Beiträge zu Video? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, also man sollte beides machen, Punkt?
Du meinst Foto zu Video?
Genau, also Beiträge mit Foto zu Videoinhalten auch.
Im besten Fall machst du beides, okay. Weil du erlebst ja sozusagen die Personal Brand einfach auf unterschiedlichen Wegen dann. Genau. Ja, also auf Video ist, glaube ich, die nahbarste Art und Weise, Follower zu gewinnen, weil Video ist echt.
Ja, genau.
Ja, und sozusagen auf dem Foto, es gibt ja immer, man hat ja oft diesen Effekt, so du siehst, kennst Leute nur von Fotos und dann triffst du sie und die sind ganz anders. Das hast du bei Video nicht. Wenn du ein Video konsumierst immer wieder von Leuten, da sind die, wie sie in echt sind. Video ist am authentischsten.
Das ist bei LinkedIn und bei Tinder übrigens gleich.
Ja. Ja, genau.
Okay, wunderbar. Ich weiß, dass du schon wieder weiter musst zum nächsten Event. Natürlich bist du in Berlin auf irgendeinem Event, ist ja auch klar, ist ja dein Job. Tausend Dank für deine Zeit, für die Insights. Das war wahnsinnig unterhaltsam und lustig. Ich finde das krass, wie sehr du brennst. Ja, wie sehr du. Also ich bin mir auch ganz sicher, da wird noch was viel, viel Größeres draus, obwohl ich gar nicht weiß, wie man das auf LinkedIn eben noch toppen soll. Tausend Dank, dass du hier warst.
Danke für die Einladung. Hat auch richtig Spaß gemacht. Danke.
Ja, Dito. Und ich will gar nicht ausschließen. Ich glaube, manche Mittelstars werden wir auch nochmal hören. Weil ich bin wirklich gespannt, wo du in 10 Jahren stehst.
Cool.
Das ist absoluter Wahnsinn.
Ich freue mich drauf.
Ja, Dito. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann natürlich kommentieren, liken und followen. Ich wünsche euch eine unglaublich erfolgreiche Woche. Denkt daran, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und bis bald.